NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal liest die 12. von 14 Folgen aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane. Der junge Ingenieur von Gordon hat sich in die schöne, geheimnisvolle Cécile verliebt, die mit dem sehr viel älteren Oberst AD Saint-Arnaud verheiratet ist. Von Gordon erhält nun endlich eine Antwort seiner Schwester Clotilde, die er gebeten hatte, ihn bei der Aufklärung des Geheimnisses zu helfen. Sie schreibt ihm, dass die schöne Cécile nach einer Kindheit ohne Erziehung ein Vorleben als doppelte Fürstengeliebte gehabt haben soll, bevor sich der brillante Garde-Oberstleutnant Saint-Arnaud mit ihr verlobte. Dass dann aber Saint-Arnaud von einem seiner Stabsoffiziere einen Brief erhielt, dass, Zitat, diese Verlobung nicht gut angänglich sei. Saint-Arnaud duellierte sich daraufhin, tötete den Stabsoffizier, wurde zu 9 Monaten Festungshaft verurteilt und quittierte den Dienst.
Da hast du die Saint-Arnaud-Geschichte, hinsichtlich deren ich dich nur noch herzlich und inständig bitten möchte, von deiner durchgängerischen Gewohnheit ausnahmsweise mal ablassen und das Kind nicht gleich mit dem Bade verschütten zu wollen. Als Leslie Gordon kennst du natürlich deinen Schiller und wälzt hoffentlich mit ihm, als ob es sich um Wallenstein in Person handle, die größere Schuldhälfte den unglückseligen Gestirnen zu. Wirklich, mein Lieber, an solchen unglückseligen Gestirnen hat es im Leben dieser schönen Frau nicht gefehlt. Ihre frühesten Jugendjahre haben alles an ihr versäumt. Und wenn es auch nicht unglückliche Jahre waren, vielleicht im Gegenteil, so waren es doch nicht Jahre, die feste Fundamente legen und Grundsätze befestigen konnten. Eva Lewinsky, die, wie du dich vielleicht entsinnst, lange bei den Hohenlohes in Oberschlesien war und ihre Kinderjahre mit Cécile verlebt hat, hat mir versprochen, alles aufzuschreiben, was sie von jener Zeit her weiß. Ich schließe diesen Brief erst, wenn ich Evas Zeilen habe. Diesen Augenblick kommen sie. Lebe wohl. Elsie ist in Görlitz bei der Großtante, daher kein Gruß von ihr. In herzlicher Liebe, deine Clotilde. Gordon war in der höchsten Erregung. Einzelnes, was er in der Charlottenburger Villa gleich nach seinem Eintreffen in Berlin und dann gestern wieder aus dem Munde des alten Generals gehört hatte, hatte freilich nicht viel Gutes in Sicht gestellt. Aber dieser Schlag ging doch über das Erwartete hinaus. Fürstengeliebte, Favoritin in Duplo, Erbschaftsstück von Onkel auf Neffe. Und dazwischen der Kammerherr, ein Schatten, der sich schließlich gesträubt hatte, sich zum Ehemann zu verdichten. Er warf den Brief fort und erhob sich, um in hastigen Schritten im Zimmer auf- und abzugehen. Dann aber trat er an das zweite, bis dahin geschlossene Fenster und riss auch hier beide Flügel auf, denn es war ihm, als ob er ersticken soll. Der eingelegte Zettel von Eva Lewinsky, nur ein halber, eng bekritzelter Briefbogen, war auf den Teppich gefallen. Er nahm ihn jetzt wieder auf und sagte: Besser alles in einem. Lieber die ganze Dosis auf einmal als tropfenweise. Und wer weiß, vielleicht ist auch etwas von Trost und Linderung darin. Und er setzte sich wieder und las. An alles andere, meine liebe Clotilde, hätte ich eher gedacht, als daran, dass ich noch einmal in die Lage kommen könnte, von der Familie Zacher zu plaudern. Und zu dir. Nun, wir waren Nachbarn, und solange der alte Zacher lebte, der übrigens nicht alt war, ein mittlerer 40er, ging es hoch her. Er war ein Betriebsdirektor bei den Hohenlohes, verstand nichts und tat nichts, was noch ein Glück war, gab aber die besten Frühstücke. Kavalier, schöner Mann und Anekdotenerzähler war er allgemein beliebt, freilich noch mehr verschuldet, trotzdem er ein hohes Gehalt hatte. Plötzlich starb er, was man so sterben nennt. Die Verlegenheiten waren zu groß geworden. Das Wie seines Todes wurde vertuscht. Ich sehe noch die Frau von Zacher, wie sie dem Sarge folgte, tief in Trauer und angestaunt von der gesamten Männerwelt. Denn Frau von Zacher, damals erst 30, war noch schöner als Cécile. Diese mochte 12 sein, als der Vater starb, aber sie wirkte schon wie eine Dame. Darauf hielt die Mutter, die wohl von Anfang an ihre Pläne mit ihr hatte. Verwöhntes Kind, aber träumerisch und märchenhaft, so dass jeder, der sie sah, sie für eine Fee in Trauer halten musste. Kurz nach dem Tode des Vaters ging es. Die junge Herzogin auf Schloss Rauden, die sich für die schöne Witwe mit ihren 3 Kindern interessierte, gab und half. Aber die Wirtschaft war zu toll, und so zog sie zuletzt ihre Hand von Zachers ab. Alles, was diesem blieb, beschränkte sich auf eine kleine Pension. An Erziehung war nicht zu denken. Frau von Zacher lachte, wenn sie hörte, dass ihre Töchter doch etwas lernen müssten. Sie selbst hatte sich dessen entschlagen und sich trotzdem sehr wohl gefühlt. Bis zum Hinscheiden ihres Mannes gewiss und nachher kaum minder. Es stand fest für sie, dass eine junge, schöne Dame nur dazu da sei, zu gefallen, und zu diesem Zwecke sei wenig Wissen besser als viel. Und so lernten sie nichts. Oft mussten wir lachen über den Grad von Nichtbildung, worin Mutter und Töchter wetteiferten. Alle Quartal kam ihre Pension, dann gaben sie Festlichkeiten und schafften neue Rüschen und Bänder an, auch wohl Kleider, aber immer noch Trauerkleider, weil die Mutter wusste, dass ihr Schwarz am besten stände. Vielleicht auch, weil sie gehört hatte, dass Königinwitwen die Trauer nie ablegen. Sie hatte ganz verschrobene Ideen und war abwechselnd unendlich hoch und unendlich niedrig. Sie sprach mit der Herzogin auf einem Gleichheitsfuß. Am liebsten aber unterhielt sie sich mit einer alten Waschfrau, die in unserem Hause wohnte. War dann das Geld vertan, was keine Woche dauerte, so hatten sie 12 Wochen lang nichts. Es wurde dann geborgt oder von Obst aus dem Garten gelebt. Und wenn auch das nicht da war, so gab es Pilzchen. Aber glaube nur nicht, dass Pilzchen wirklich Pilze gewesen wären. Pilzchen waren große Rosinen, in welche von unten her halbe Mandelstücke gesteckt wurden. Das war mühevoll genug. Und mit Anfertigung davon verbrachte Frau von Zacher den ganzen Vormittag, um die Götterspeise dann mittags auf den Tisch zu bringen. Inmitten des Schüsselchens aber lag, um auch das nicht zu verschweigen, eine besonders große Rosine, die nicht nur den ihr zuständigen Mandelfuß hatte, sondern auch noch von 2 horizontal liegenden und ebenfalls aus Mandelkern geschnittenen Speilerchen kreuzartig durchstochen war. An den 4 Spitzen dieser Speilerchen saßen dann ebenso viele kleine Korinthen und stellten das Morceau de Résistance her, das in der Sprache der Zachas Le Roi Champignon hieß. Eine Bezeichnung, von der die Leute sagten, dass sich sowohl der Witz wie das damalige Französisch der Familie darin erschöpft habe. Dies, meine liebe Clotilde, sind meine persönlichen Erlebnisse, Kindererlebnisse. Was dann weiterkam, weißt du besser als ich. Wie immer deine Eva L. Gordon hielt den Zettel in der Hand und zitterte. Dann aber war es mit 1, als ob er seine Ruhe wiedergefunden habe. Ja, das entwaffnet. Großgezogen, ohne Vorbild und ohne Schule. Und nichts gelernt, als sich im Spiegel zu sehen und eine Schleife zu stecken. Und nie zu Haus, wenn eine Rechnung erschien. Und doch Tag aus und Tag ein am Fenster. Und in beständiger Erwartung des Prinzen, der vorfahren würde, um Katinka zu holen oder vielleicht auch Lysinka. Trotzdem beide noch Kinder waren. Aber was tut das? Prinzen sind fürs Extreme. Vielleicht nimmt er auch die Mutter. Alles gleich, wenn er nur überhaupt kommt und überhaupt wen nimmt. Sie gönnen sich's untereinander. Er ist sehr generös und dann können sie weiterspielen. Ja, spielen, spielen. Das ist die Hauptsache. Nur kein Ernst. Nicht einmal im Essen. Ach, wer schön ist und immer in Trauer geht und Pilzchen isst, der ist für die Fürstenliebe wie geschaffen. Arme Cecile. Sie hat sich dies Leben nicht ausgesucht. Sie war darin geboren, sie kannte es nicht anders. Und als der lang Erwartete kam, nachdem man vielleicht schon bei Lebzeiten des Vaters ausgeschaut hatte, da hat sie nicht Nein gesagt. Woher sollte sie dies Nein auch nehmen? Ich wette, sie hat nicht einmal an die Möglichkeit gedacht, dass man auch Nein sagen könne. Die Mutter hätte sie für narrisch gehalten und sie sich selber auch. Er drehte den Zettel noch immer zwischen den Fingern, zupfte daran und knipste gegen Rand und Ecken, alles ohne zu wissen, was er tat. Endlich erhob er sich und sah auf die Baumwipfel hinüber, die jetzt in vollem Morgenlichte lagen. Die Nebel drüben sind fort, aber ich stecke darin, tiefer, als ob ich auf dem Watzmann wäre. Und ist man erst im Nebel, so ist man auch schon bald in der Irre. Que faire? Soll ich den Entrüsteten spielen oder ihr sagen, bitte, meine Gnädigste, schicken Sie den Hofprediger fort, ich bin gekommen, um Ihre Beichte zu hören, und dann zum Schluss, ei, ei, meine Tochter. Oder soll ich hier von Bußübungen sprechen oder von den 10 Geboten oder vom höheren sittlichen Standpunkt oder gar von der verletzten Weiblichkeit? Ich habe nicht Lust, mich unsterblich zu blamieren und Zeuge zu sein, dass sie lächelt und klingelt und ihrer Zofe zuruft, bitte leuchten Sie dem Herrn. Er trat, als er so sprach, vom Fenster an die Spiegelkonsole, wo neben Uhr und Notizbuch auch sein Zigarrenetui lag. Ich werde mir eine Gleichmuts-Havanna anzünden und die eine Wolke mit der anderen vertreiben. Similia similibus. Colonel Taylor pflegte zu sagen, alle Weisheit stecke im Tabak. Und ich glaube fast, er hatte recht. Ich werde meine Besuche bei den Saint-Anous ruhig fortsetzen und mir gar keinen Plan machen, sondern alles dem Augenblicke überlassen. Ich glaube wirklich, das ist das Beste. Sie freundlich ansehen und mit ihr plaudern wie zuvor. Als wüsste ich nichts. Und als wäre nichts vorgefallen. Und am Ende, was ist denn auch vorgefallen? Was kümmert mich Serenissimus und sein Teefräulein? Oder Serenissimus der Zweite? Oder gar der Kammerherr und Hofmarschall? Ach, wenn ich jetzt an Jagdschloss Totenrode zurückdenke, deshalb schrak sie zusammen und wandte sich ab, als wir in die gespenstischen Fenster guckten. Und schon vorher in Quedlinburg, als ich über die Schönheitsgalerien und die Gräfin Aurora so tapfer perorierte, schon damals war es dasselbe. Nun klärt sich alles. Arme, schöne Frau. Er wollte nichts tun, in seinem Benehmen nichts ändern. Und doch ließ er 3 Tage vergehen, ohne bei den Saint-Anous vorzusprechen. Endlich den 4. Tag nahm er sich ein Herz. Es war inzwischen herbstlich und windig geworden und die Blätter tanzten vor ihm her, als er über den Hafenplatz ging. Er warf einen Blick hinauf und sah, dass überall, ganz wie damals bei seinem ersten vergeblichen Besuche, die Holzjalousien herabgelassen waren. Nur in Saint-Anous Zimmer standen die Fensterflügel weit auf und die Gardinen wehten im Winde. Weder im Tattersaal oder im Club, nie zu Hause. Es scheint wirklich, dass er sie manchen Tag keine Stunde sieht. Und Rosa mag recht mit ihrer Mutmaßung haben, dass seine Liebe, wenn überhaupt vorhanden, von ganz eigener Art sei. Jedenfalls wird sie dieser Art nicht froh, so viel steht fest, so viel sehe ich. Und beinahe, wenn ich zurückdenke, habe ich ihr Eigengeständnis davon. Und kann es anders sein? Die Liebe lebt nicht von totgeschossenen Jalinskis. Vielleicht gerade davon am wenigsten. Sie lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten. Und wer sich eines Frauenherzens dauernd versichern will, der muss immer neu darum werben. Der muss die Reihe der Aufmerksamkeiten allstündlich wie einen Rosenkranz abbeten. Und ist er fertig damit, so muss er von neuem anfangen. Immer da sein, immer sich betätigen. Darauf kommt es an. Alles andere bedeutet nichts. Ein Armband zum Geburtstag und wenn es ein Kohinur wäre oder ein Nerz oder Zopelpelz zu Weihnachten, das ist zu wenig für 365 Tage. Wozu lässt der Himmel so viel Blumen blühen? Wozu gibt es Radbouquets von Veilchen und Rosen? Wozu lebt Felix und Sarotti? So denkt jede junge Frau. Wobei mir zu meinem Schrecken einfällt, dass ich auch ohne Bouquet und ohne Bonbonniere bin. Also nicht besser als Saint-Anous. Und er ist doch bloß ein Ehemann. Unter solchen Selbstgesprächen war er bis an das Haus gekommen, dessen Tür sich im selben Augenblick öffnete, wie wenn sein Erscheinen von der Portierloge her bereits bemerkt worden wäre. Wirklich, ein kleines Mädchen sah neugierig durch das Guckfenster und schien auf seinen Gruß zu warten. Er nickte denn auch und stieg die Treppe hinauf. Gleich auf dem ersten Absatz traf er den von Cécile kommenden Geheimrat. »Ah, Herr von Gordon«, grüßte dieser, »le beaux esprits se rencontrent. Die Gnädigste fühlt sich unwohl, leider. Oder auch nicht leider, je nachdem, wie man es nehmen will. Sie wissen, es ist ihr ewig weh und ach.« Und er lachte, während er unter nochmaliger legerer Hutlüftung an Gordon vorüberging. Dieser war von der Begegnung aufs Unangenehmste berührt. Und umso unangenehmer, als ihm an dem Dinnertag nicht entgangen war, dass Cécile viel Entgegenkommen für ihren geheimrätlichen Tischnachbar gehabt hatte. Sein frivoler Witz machte sie lachen. Und was seine kaum die nötigsten Schranken innehaltende Dreistigkeit anging, von der Rosa gesprochen hatte, so hatte Gordon gerade lang genug gelebt, um zu wissen, dass die Dreisten die Vorhand haben. Und nun war er die Treppe hinauf und zog die Klingel. »Die gnädige Frau wird sehr erfreut sein«, empfing ihn die Jungfer und meldete Herr von Gordon. »Ah, sehr willkommen.« Cécile war wirklich leidend, hatte den Lieblingsplatz auf dem Balkon aber nicht aufgegeben. Die kleine Bank mit den 2 Kissen war fortgeräumt und statt ihrer stand eine Chaiselongue da, darauf die Kranke ruhte, den Oberkörper mit einem Schal, die Füße mit einer Reisedecke zugedeckt, in die das Wappen der Saint-Anous oder vielleicht auch das der Voronezh von Zacha eingestickt war. Auf einem Tischchen daneben stand ein fiolenartiges Fläschchen samt Wasser und Zuckerschale. Gordon, als er sie so sah, war tief bewegt, vergaß alles und wollte Worte der Teilnahme sprechen. Sie ließ es aber nicht zu, nahm vielmehr ihrerseits das Wort und sagte, während sie sich mit Anstrengung an dem Rückenkissen höher hinaufrückte, »So spät erst. Ich habe Sie früher erwartet, Herr von Gordon. Hat unser kleines Diner so wenig Gnade vor Ihren Augen gefunden? Aber setzen Sie sich. Dort unten steht noch ein Stuhl. Werfen Sie das Tuch beiseite. Oder nein, geben Sie es her. Ich will es noch über den Schal decken, denn offen gestanden, mich friert. Und doch haben Sie sich hier ins Freie gebettet, als ob wir Juli statt Oktober hätten. Ja, der Geheimrat, der eben hier war, war derselben Meinung und tadelte mich. Ja, drang in dem ihm eigenen Tone darauf, mich persönlich umbetten zu wollen. Ein Ton, den ich höre. C'est le ton qui fait la musique. Freilich. Und bei niemandem mehr als bei dem Geheimrat. Und doch amüsiert er mich, ich gestehe es, wenn auch vielleicht wenig zu meinem Ruhm. Man hört so viel Langweiliges. Und er ist immer so pikant. Aber warum ich hier in dieser Oktoberfrische liege, das macht, dass ich einfach keine Wahl habe. Denn lasse ich mich in die Vorderzimmer bringen, so habe ich, so hoch sie sind, keine Luft. Und so kommt es denn, dass ich das Frösteln und schlimmstenfalls selbst ein Erkältungsfieber vorziehe. Von zwei Übeln wähle das kleinere. Aber nun fort mit dem ganzen Thema. Nichts ist langweiliger als Krankheitsgeschichten, wenn nicht zwei zusammenkommen, die sich untereinander überbieten. Und zu diesem Rettungsmittel werden Sie nicht greifen wollen. Erzählen Sie mir also lieber von Rosa. Wissen Sie, dass ich schon eifersüchtig war? Immer sprachen Sie leise miteinander, wie wenn Sie Geheimnisse hätten. Und als der alte General seinen letzten Trumpf ausspielte, gab es ein verständnisvolles Händedrücken. Oh, mir ist nichts entgangen. Und dann zuletzt noch das Chaperonieren bis an die Pferdebahn. Na, das klingt freilich ebenso harmlos wie nah, ist aber doch schließlich ein ziemlich weiter Begriff und reicht, wenn es sein muss, bis an das Engelufer. Beiläufig, wie kann man am Engelufer wohnen? Eine Künstlerin und eine Dame. Ach, Sie haben leicht spotten. Meine gnädigste Frau, wissen Sie doch am besten, wie es liegt. Rosa. Mit Rosa könnte man um den Äquator fahren. Und man landete genau so, wie man eingestiegen. Ich habe sie bis an ihre Wohnung geführt. Und wir haben eine Welt besprochen und bewitzelt. Und doch, wenn ich statt ihrer selbst eines ihrer Bilder unterm Arm gehabt hätte, so wäre es dasselbe gewesen. Um es kurz zu sagen, ihr Charmantsein ist ohne Charme. Und ich kenne Frauen, deren zustimmendes Schweigen mir mehr bedeutet als Rosas witzigstes Wort. Cecile lächelte und verschmähte es, sich das Ansehen zu geben, als ob sie Sinn und Ziel seiner Worte nicht verstanden habe. Zugleich aber schüttelte sie den Kopf und sagte, »Sie werden besser tun, mir von meinen Tropfen zu geben. Da, das Fläschchen. Es ist ohnehin schon über die Zeit, aber zählen Sie richtig und bedenken Sie, welch ein kostbares Leben auf dem Spiele steht. Es ist Digitales.« Fingerhut. Entsinnen Sie sich noch der Stunden, als wir von Thale nach Altenbrak hinüberritten? Da stand es in roten Büscheln um uns her. Kurz vor dem Birkenweg, wo sich die Turner gelagert hatten und dann aufsprangen und vor uns präsentierten. Vor Ihnen, Cecile. Ja, fuhr diese fort, ohne der Unterbrechung zu achten. Damals glaubte ich nicht, dass der Fingerhut für mich blüht. Seit gestern aber ist mir auch noch eine Herzkrankheit in aller Form und Feierlichkeit zudiktiert worden. Als ob ich des Elends nicht schon genug hätte. 5 Tropfen, bitte. Nicht mehr. Und nun etwas Wasser. Gordon gab ihr das Glas. Es schmeckt nicht viel besser als der Tod. Nun aber setzen Sie sich wieder und erzählen Sie mir von Ihrer eigentlichen Tischnachbarin. Interessante Frau, die Baronin, nicht wahr? Und so distinguiert. Jedenfalls mehr dezidiert als distinguiert. Den Zweifel, diesen Ursprung oder Sprössling aller Bescheidenheit, haben die Götter beispielsweise nicht in ihre Brust gelegt. Dafür aber den Hass, wenigstens den redensartlichen. Gott, was hasste diese Frau nicht alles? Und dazu welch ein Appetit. Und jedes dritte Gericht ihr Leibgericht. Pardon, sie brauchte wirklich diesen Ausdruck. Ach, Cecile, wie kommen Sie zu diesem Mannweib, zu solcher Amazone? Sie, die Sie ganz Weiblichkeit sind und Schwäche, sprechen Sie es nur aus. Und nun elend und krank dazu. Nein, nein, fuhr Gordon in immer wärmer und leidenschaftlicher werdendem Tone fort. Nein, nein, nicht krank. Sie dürfen nicht krank sein. Und diese dummen Tropfen, weg damit samt der ganzen Doktorensippe. Das brüstet sich mit der Gründung von Leib und Seele, schafft immer neue Wissenschaften, in denen man sich vor Psyche nicht retten kann und kennt nicht einmal das ABC der Seele. Verkennung und Irrtum, wohin ich sehe. Ach, meine teure Cecile, Sie haben sich hier in bittere Kälte gebettet, um freier atmen zu können. Aber was Ihnen fehlt, das ist nicht Luft, das ist Licht, Freiheit, Freude. Sie sind eingeschnürt und eingezwängt. Deshalb wird Ihnen das Atmen schwer. Deshalb tut Ihnen das Herz weh. Und dies eingezwängte Herz, das heilen Sie nicht mit totem Fingerhutkraut. Sie müssen es wieder blühen sehen, rot und lebendig wie damals, als wir über die Felsen ritten und der helle Sonnenschein um uns herlag und dann abends das Mondlicht, das auf das einsame Denkmal am Wege fiel. Unvergesslicher Tag und unvergessliche Stunde. Sie sog jedes Wort begierig ein, aber in ihrem Auge, darin es von Glück und Freude leuchtete, lag doch zugleich auch ein Ausdruck ängstlicher Sorge. Denn ihr Herz und ihr Wille befehdeten einander, und je gewissenhafter und ehrlicher das war, was sie wollte, desto mehr erschrak sie vor allem, was diesen ihren Willen ins Schwanken bringen konnte. Sie hatte sich gegen sich selbst zu verteidigen, und so sagte sie denn, oh, nicht so, lieber Freund. Sehen Sie die roten Flecke hier? Ich fühle wenigstens, wie sie brennen. Glauben Sie mir, ich bin wirklich krank. Aber wenn ich auch gesund wäre, Sie dürfen diese Sprache nicht führen. Um meinetwegen nicht und auch um Ihretwegen nicht. Es war ersichtlich, dass er diese Worte nicht recht zu deuten verstand, und so wiederholte sie denn, ja, auch um Ihretwegen nicht. Denn diese Sprache, so viel sie bedeuten will, ist doch nur Alltagssprache. Sprache, darin ich jeden Ton und jede kleinste Nuance kenne. Das wenigstens habe ich gelernt, darin wenigstens habe ich eine Schule gehabt. So spricht herkömmlich ein Mann von Welt zu einer Frau von Welt. Und es fehlen nur noch die Herabsetzungen und Verkleinerungen, ich sage nicht wessen, und die versteckten Anklagen, ich sage nicht gegen wen, um das Herkömmliche dieser Sprache vollkommen zu machen. Ein Glück für mich, dass Ihr Taktgefühl mich vor diesem Äußersten wenigstens zu bewahren wusste. Sie schob, als sie so sprach, sich abermals aufrichtend den Schal zurück und setzte dann in wieder freundlicher werdendem Tone hinzu, »Nein, Herr von Gordon, nicht so. Bleiben Sie mir, was Sie waren. Ich finde Sie so verändert und frage vergebens nach der Ursache. Aber was es auch sein möge, machen Sie mir mein Leben leicht.« Anstatt es mir schwer zu machen. Stehen Sie mir bei, helfen Sie mir in allem, was ich soll und muss. Und täuschen Sie nicht das Vertrauen oder, wozu soll ich es verschweigen, das herzliche Gefühl, das ich Ihnen von Anfang an entgegenbrachte. Gordon schien antworten zu wollen, aber sie wies nur auf die Karaffe zum Zeichen, dass sie zu trinken wünsche, trank auch wirklich, und fuhr dann aufatmend fort. »Es drückt mich mancherlei. Sie haben gesehen, wie wir leben. Es ist so viel Spott um mich her, Spott, den ich nicht mag und den ich oft nicht einmal verstehe, denn die großen Fragen interessieren mich nicht. Und ich nehme das Leben auch jetzt noch am liebsten als ein Bilderbuch, um darin zu blättern. Über Land fahren und an einer Waldecke sitzen, zusehen, wie das Korn geschnitten wird und die Kinder die Mohnblumen pflücken, oder auch wohl selber hingehen und einen Kranz flechten und dabei mit kleinen Leuten von kleinen Dingen reden, einer Geist, die verloren ging, oder von einem Sohn, der wiederkam. Das ist meine Welt. Und ich bin glücklich gewesen, solange ich darin leben konnte. Dann, ich war noch ein halbes Kind, wurde ich aus dieser Welt herausgerissen, um in die große Welt gestellt zu werden. Und ich habe mich, solange es galt, auch ihrer Freuden gefreut und an ihren Torheiten und Verirrungen teilgenommen. Aber jetzt sehne ich mich wieder zurück. Ich will nicht sagen, in kleine Verhältnisse, die würde ich nicht ertragen können, aber doch zurück nach Stille, nach Idyll und Frieden. Und Gönnen Sie mir, es auszusprechen, auch nach Unschuld. Ich habe Schuld genug gesehen. Und wenn ich auch durch all mein Leben hin in Eitelkeit befangen geblieben bin und der Huldigungen nicht entbehren kann, die meiner Eitelkeit Nahrung geben, so will ich doch, ja, Freund, ich will es, dass diesen Huldigungen eine bestimmte Grenze gegeben werde. Das habe ich geschworen. Fragen Sie nicht, wann und bei welcher Gelegenheit. Und ich will diesen Schwur halten. Und wenn ich darüber sterben sollte, forschen Sie nicht weiter. Es ist hier mehr Tragödie zu Hause, als Sie wissen. Und nun verlassen Sie mich. Ich bitte Sie, der Arzt kann jeden Augenblick kommen und ich möchte nicht, dass mein Puls ihm verriete, wie sehr ich seine Vorschriften missachtet habe. In großer Bewegung hatte Gordon Cécile verlassen und erst auf dem Heimwege kam er wieder zur Besinnung und überdachte sein Benehmen. Er hatte sich wirklich dem Augenblick überlassen und war, als er sie krank und schmerzlich resigniert sah, nur voll herzlicher Teilnahme gewesen. Aber dieses Gefühl reiner Teilnahme hatte nicht angedauert. Aller Krankheit und Resignation unerachtet oder vielleicht auch gesteigert dadurch, war etwas Bestrickendes um sie her gewesen. Und diesem Zauber aufs Neue hingegeben, war er schließlich doch in eine Sprache verfallen, die zu mäßigen oder gar schweigen zu heißen, er nach dem Inhalt von Clotildens Briefe nicht mehr für geboten gehalten hatte. Worte waren gesprochen, Andeutungen gemacht worden, die vor einer Woche noch unmöglich gewesen wären. Ja, schloss er seine rückblickende Betrachtung, so war es, so verlief es. Und dann antwortete sie so dringend wie nie zuvor und zugleich so demütig wie immer. Unter solchem Selbstgespräche war er bis an das Tiergartenhotel und gleich danach bis in die unmittelbare Nähe der Lenné-Straße gekommen. Aber zu Hause zwischen Alltagsmöbeln und bei nichts Besserem als zwei Schweizer Landschaften in Öldruck, die schon unter gewöhnlichen Verhältnissen eine Qual für ihn waren, sich einzupferchen, widerstand ihm heute doppelt. Und so ging er an seiner Wohnung vorüber und auf eine Bank zu, die trotzdem die Oktobersonne einladend darauf schien, unbesetzt war. Er lehnte sich den Arm aufstützend in eine der Ecken und sann und rechnete, bis allmählich eine Bilderreihe, darin es auch an grotesken Gestalten nicht fehlte, die Reihe seiner Gedanken ablöste. Worauf erschien die schöne Frau von Zacher, ganz in Krepp, mit großen schwarzen Jetperlen, dreimal um Brust und Hals und an den Perlen ein Kruzifix bis auf den Gürtel. Und dann sah er Cécile, wie sie die Straße hinaufsah. Und dann kamen die, auf die sie wartete. Erst ein Alter in Jagdjoppe, rüstig und jovial und mit grauem Backenbart, englisch gestutzt und geschnitten. Und dann ein Junger in Reisekostüm, fein und durchsichtig und hüstelnd. Und dann ein Dritter in Uniform mit hohen Schultern und Gold am Kragen. Und er musste lachen und sagte, Marinelli, ja, kleiner Fürstenhofmarschall. Und in der Welt hat sie gelebt. Traurig genug. Aber was beweist es? Soll ich daraus herleiten, dass sie mir eine Komödie vorgespielt und dass alles nichts gewesen sei, wie der Jargon einer schönen Frau, die sich unbefriedigt fühlt? Und die langen, öden Stunden ihres Daseins mit einer Liebesintrige kürzen möchte? Nein, wenn dies Lug und Trug ist, dann ist alles Lüge. Dann bin ich entweder unfähig, wahr von unwahr zu unterscheiden, oder die Kunst der Verstellung hat in den 7 Jahren meiner Abwesenheit wahre Riesenfortschritte gemacht. Solche, dass ich mit meiner schwachen Erkenntnis nicht mehr folgen kann.
Gerd Westphal mit der 12. Folge des Romans Cécile von Theodor Fontane. Eine Aufnahme entstanden im Juni 1985 beim NDR. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9:00 mit Claudia Drews. In den meisten Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa bleibt die Lage angespannt. Unter anderem in Rumänien, Polen und Tschechien haben die Menschen weiter mit Überschwemmungen zu kämpfen. In Österreich soll es heute immerhin nur noch vereinzelt regnen. Es besteht aber weiter die Gefahr, dass Dämme brechen. Aus Wien, Silke Hane.
Dutzende Ortschaften sind inzwischen evakuiert. Rund 1.800 Häuser wurden geräumt. Fast 800 Menschen von den Einsatzkräften gerettet. Hotspots sind aktuell die Regionen Tulnafeld, Pilachtal und das östliche Mostviertel. Auch die Landeshauptstadt St. Pölten ist weiter betroffen. Dort ist ein Rückhaltebecken vollgelaufen. In mehreren Teilen der Stadt gibt es Überschwemmungen. Im Nachbarbundesland Oberösterreich ist die Lage ebenfalls angespannt. Dort sind die Pegel der großen Flüsse Salzach, Inn, Enz und Donau gestiegen. Entspannung gibt es unterdessen in Wien. Der Pegel des Wienflusses ist wieder gesunken, es gab erste Aufräumarbeiten. Der öffentliche Nahverkehr in der österreichischen Hauptstadt bleibt aber bis mindestens